Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Am ersten Sonntag nach Ostern wird das, was uns Ostern geschenkt worden ist, entfaltet. Genauso wie an den Sonntagen drauf bis Himmelfahrt. Die Osterzeit geht also bis Himmelfahrt und wir dürfen gespannt sein, was steckt alles in diesem Osterfest, in dieser Botschaft der Auferstehung Jesu Christi drin, auch für uns. Heute heißt der Sonntag Quasi-Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. Die katholischen Gemeinden haben heute das Fest der Erstkommunion für Kinder, die nach Unterweisung zum ersten Mal das Heilige Abendmahl empfangen. Sie nehmen Bezug auf die Taufe, die nun weitergeführt wird. Aber was steckt alles für uns in diesem wunderbaren Osterfest, dem Fest des Lebens, des Sieges über den Tod? Als Predigttext ist uns heute merkwürdigerweise eine Geschichte aufgegeben, die auf den ersten Blick nicht so richtig in die Osterzeit passen will. Aber hört selbst. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, da steht Folgendes. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Da sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Penuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Penuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf diesen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Liebe Schwestern und Brüder, ich versuche in meiner Predigt zwei Fragen zu beantworten. Die eine: Wie ist Jakob in diese Situation gekommen? Und die zweite: Was um alles in der Welt hat das mit Ostern zu tun? Fange ich mal mit Jakob an. Wieder eine seiner berühmt-berüchtigten Nächte. Jakobs Nächte. Zugleich Jakobs Tricksereien und Jakobs Fluchten. Immer gesegnet und bewahrt. Die Erfahrung, Gott hält seine Hand über mir, trotz allem. Wie passt das alles zusammen? Jakob ist einer der beiden Söhne Isaaks, die ihm Rebekka als Zwillinge geboren hat. Esau, der Erstgeborene, und Jakob, der Zweitgeborene. Der rauhere, wildere, der Draufgänger, der das Leben draußen genießt, auf dem Feld, im Wald, ist Liebling des Vaters, Esau. Der schüchterne, zurückhaltende, vielleicht ein bisschen feinere, der sich viel lieber in der sicheren Nähe der Zelte aufhält, ist Liebling der Mutter, Jakob. Esau und Jakob, nicht wirklich Konkurrenten, dafür sind die Brüder zu verschieden. Aber der Ehrgeiz von Rebekka, ihrem Liebling Vorteile zu verschaffen, führt schließlich zu einem dreisten Betrug, nämlich dass der Zweitgeborene dem Erstgeborenen den Segen durch einen Trick stiehlt. Kein Wunder, dass Esau, der Betrogene, sauer ist, wütend und Jakob gut daran tut, zu verschwinden. Rebekka deckt ihn. Ich sage deinem Vater, du gehst zu meinem Bruder Laban, um dir da eine Frau zu suchen. Ohne irgendetwas mit seinem Bruder geklärt zu haben, sich ausgesprochen zu haben, verschwindet Jakob bei Nacht und Nebel. In der ersten Nacht schläft Jakob draußen. Die erste Nacht auf der Flucht. Für ihn ungewohnt. Sein Kissen ein Stein. Und sein Traum eine Himmelsleiter, wo Engel rauf und runter klettern und ganz oben Gott steht und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Dein Geschlecht soll werden wie Staub auf der Erde. Du sollst ausgebreitet werden gen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und sieh, ich bin mit dir, ich will dich behüten, wo du hinziehst, will ich bei dir sein und dann will ich dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Den Stein, auf dem in dieser Nacht sein Kopf ruhte, stellt Jakob am Morgen als Denkmal auf und nennt die Stätte Bethel, Bethel, Haus Gottes. Jakob flieht und läuft in die Hände eines noch dreisteren Betrügers, seinem listigen Onkel Laban, der Bruder der Mutter Rebekka. List trifft auf Hinterlist. Jakob heißt nämlich übersetzt der Hinterlistige. Ein Name, der ihm schon bei der Geburt gegeben wurde, als bei der Geburt, nachdem Esau sozusagen das Licht der Welt erblickt hatte, Jakobs Hand schon an der Ferse seines Bruders war, da hat man ihn den Hinterlistigen genannt. Als er bei Laban ankommt und ihm alles erzählt, auch seinen Betrug an Esau, da sagt Laban nur die hintergründigen Worte, ich sehe, du bist wirklich einer von meinem Schlag. Du bist aus demselben Holz geschnitzt wie ich. List trifft hinter List. Jakob verliebt sich in Rahel, die zweite von Labans Töchtern. Und mit Laban kommt er überein, wenn er 7 Jahre im Dienste des Laban ist, darf er die Rahel heiraten. Aber nach 7 Jahren, als die Hochzeit angesetzt ist, schiebt ihm Laban nicht Rahel zu, sondern die verschleierte Erstgeborene Lea. Und als Jakob sozusagen den Schaden belichtet, da liegt die Falsche in seinem Bett. Er ist sauer auf seinen Schwiegervater und Onkel, der nur sagt, ach, jetzt halt doch erstmal die Hochzeitswoche und danach kriegst du noch eine Frau. Bei der Gelegenheit auch noch eine Magd, mit der du auch Kinder zeugen kannst. Zwei Mägde, zwei Frauen. Aus 7 Jahren sind dann 14 Jahre geworden und dann nochmal 6, weil er sich dann sehr intensiv um die Herden des Laban gekümmert hat und unter der Hand auch um seine eigene. Nach 20 Jahren sagt Jakob, so, jetzt wird's Zeit, zurückzukehren zu dem Meinen. In einer Nacht erfährt er das auch aus dem Traum, dass Gott sagt, geh nach Hause. Nur einer hindert ihn daran, Laban. Der will ihm weder seinen Lohn auszahlen, in Form von einer eigenen Herde, von Schafen und Böcken und Lämmern, noch will er seine Töchter und die inzwischen reichhaltigen Enkel ihm mitgeben. So muss der Hinterlistige den Listigen versuchen auszutricksen und bei Nacht und Nebel mal wieder verschwinden, diesmal mit allem, was zu ihm gehört. Durch einen Trick verschafft sich Jakob 3 Tage Vorsprung, aber mit der Herde und der Familie kommt er langsam voran. Laban, als er merkt, dass er betrogen worden ist, als der Betrüger merkt, dass er betrogen worden ist, da macht er sich selbst auf den Weg und zwar mit ein paar kräftigen Burschen, die wissen, wie man die Hände gut benutzen kann. Sie stellen Jakob und seine Familie und in der Nacht, bevor es zum entscheidenden Gespräch kommt zwischen Jakob und Laban, zur entscheidenden Auseinandersetzung, meldet sich Gott mit seiner Stimme bei Laban und sagt, es ist dir verboten, ihm etwas anzutun. Trotzdem füllen die Verhandlungen fast den ganzen nächsten Tag, bis sie dann übereinkommen, okay, Jakob wird nicht getötet, er darf weiterziehen, aber es kostet ihn etwas. Inzwischen hat er also wenigstens eine Sache geklärt, das mit seinem Schwiegervater. Es gibt einen sogenannten Nichtangriffspakt, einen Stein, den sie stellen, bis hierhin ist dein Bereich, ab da ist mein Bereich. Und keiner darf diese Grenze überschreiten, ohne dem anderen vorher in friedlicher Absicht Bescheid gegeben zu haben. Bleibt noch eine Sache zu klären, eine Sache auf dem Weg zu räumen, bevor Jakob wirklich nach Hause kommen kann. Er muss irgendwie die Sache mit seinem Bruder Esau klären, aus der Welt schaffen. Das quält ihn jetzt schon mehr als 20 Jahre. Und er überlegt, was kann ich tun? Er hat Angst vor dieser Begegnung. Wie wird Esau reagieren? Das Erste, was er tut, er informiert Esau. Sehr freundlich, ich komme jetzt nach Hause, ich habe inzwischen eigenen Familienstand, einen eigenen Stand auch mit Besitz. Ich will nichts von dir, auf keinen Fall. Ich will nichts beanspruchen. Ich möchte nur, dass wir beide wieder in Frieden miteinander leben können. Vorsichtshalber aber teilt er seinen Besitz in 2 Hälften. Weil er denkt, wenn wir einander begegnen, wird vielleicht Esau in seiner Wut meinen Besitz platt machen, meine Tiere erschlagen, vielleicht auch meine Knechte und Mägde. Aber dann habe ich immerhin noch den zweiten Teil, mit dem kann ich irgendwie versuchen zu entwischen. Dann überlegt er sich es nochmal und denkt, vielleicht ist diese Strategie doch nicht so gut. Vielleicht klappt eine andere Strategie, dass ich ihm ein Geschenk mache. Und er schnürt ein dickes, großes Geschenkpaket, immerhin 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder, 16 und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Immerhin. Kleines, bescheidenes Geschenkchen. Und sein Kalkül, vielleicht lässt er sich mit einem Geschenk dazu überreden, mir gnädig zu sein, mich anzunehmen. Vielleicht finde ich Gnade vor seinen Augen. In jener Nacht kommt ihm aber dann doch nochmal ein Gedanke, was ist, wenn er doch nicht das Geschenk annimmt? Er hat wieder mal Angst um sein Leben und da beschließt er eine dritte Möglichkeit. Und diese dritte Möglichkeit besteht darin, dass er vor sich einen menschlichen Schutzschild Esau entgegenschickt. Und dieser menschliche Schutzschild besteht aus seinen 4 Frauen, also den 2 Frauen und den 2 Nebenfrauen und den 11 Söhnen und mindestens ja einer Tochter. Wenn ich das alles so erzähle, merkt man, dass Jakob nicht unbedingt, wie soll man sagen, so nach unserem Vorbild ein Gesegneter des Herrn ist. Er ist nicht so einer, den wir als Vorbild in Bockumhövel bekannt machen würden. So ein Typ, der ist in unseren Augen so ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, also der ist nicht ganz sauber. Und doch steht er unter dem Segen Gottes. Wie kommt das? Diese Frage versuche ich mal in einer Klammer sozusagen zu beantworten. Der Segen, wie im Alten Testament er verstanden wird, besteht eigentlich aus 2 Komponenten. Die eine Komponente ist, Segen bedeutet, dass es mir wohl geht, dass ich in Sicherheit leben kann, dass ich mich selbst ernähren kann, dass meine Felder Segen tragen, dass ich ernten kann, dass meine Tiere nicht verwerfen, sondern Nachwuchs bekommen, dass sich mein Besitz mehrt. Das ist sozusagen die eine Seite des Segens, der mir aus der Fülle des Lebens Lebensgrundlagen gibt. Und die andere Seite des Segens ist, dass ich behütet werde, dass ich bewahrt werde, dass Gott seine Hand über mich hält, in Gefahr. Diese beiden Komponenten werden gedacht. Und dieser Segen wird gegeben ohne Bedingungen. Wenn er einmal gegeben ist, steht Gott zu seinem Wort. Das heißt, nicht die moralische, einwandfreie Lebensführung ist Bedingung für Segen. Das haben später andere so gedacht. Nur wer brav ist, bekommt ein Weihnachtsgeschenk. Das denkt das Alte Testament nicht. So ohne weiteres. Es gibt zwar eine Richtung in der Weisheit, wo wir dann von einem Tatergehenszusammenhang sprechen, dass jemand dann nach seiner Tat beurteilt wird und nach seiner Tat dann entweder Bestrafung oder Belohnung bekommt. Das ursprüngliche Segensverständnis ist aber davon unabhängig. Es ist eigentlich ein Gnadenverständnis, dass mir Segen Gottes zugesprochen wird, umsonst ohne Ansehen meiner Person, meiner Würdigkeit. Und deshalb auch diese interessante Gestalt des Jakob, der in sich so viel Konflikte hat, der in sich so viel Unerledigtes hat, so viel Unaufgeräumtes, Unausgesprochenes, Nichtgeklärtes und dennoch unter Gottes Segen steht. Nicht er garantiert den Segen, Gott garantiert den Segen. Zurück zu dieser Nacht vor der entscheidenden Begegnung mit seinem Bruder Esau. Jetzt ist Jakob allein. Er hat seine Familie als Schutzschild über den Jabok geschickt. Er steht da ganz allein und ist doch nicht allein. Er spürt auf einmal, dass jemand mit ihm anfängt zu kämpfen. Und dieser Kampf geht die ganze Nacht und er wird nicht entschieden. Am Ende dieser Nacht bittet sogar der Kämpfer, dass Jakob aufhört, sich zu wehren. Und Jakob sagt dann diesen berühmten, schönen Satz, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und zudem hat der Kämpfer auch noch einen neuen Namen für Jakob. Er soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, einer, der mit Gott gekämpft und am Ende gewonnen hat. Eine sehr merkwürdige Vorstellung. Zwischen Gott und Mensch kann es auch ein solches Verhältnis geben. Nach dieser Nacht begegnet Jakob wirklich dem Esau. Das Erstaunliche ist, es ist Esau, der Jakob vergibt. Ohne Wenn und Aber. Der sich auch ein Zusammenleben wieder vorstellen kann. Alles Vergangene vergeben und vergessen. Das kann sich Jakob allerdings nicht vorstellen, weil in ihm immer noch dieses Misstrauen ist. Was passiert, wenn Esau es sich wieder anders überlegt? Immerhin Versöhnung. Jetzt die Frage zum Schluss, was um alles in der Welt hat diese Geschichte, die ich jetzt versucht habe zu erzählen, mit der Ostergeschichte zu tun? In der Woche nach Ostern zu suchen. Am Sonntag quasi Monogenity, wie die neugeborenen Kinder. Es geht um die neugeborenen Kinder und nicht um die alten Hasen. Um die unschuldigen Kinder, nicht um die abgebrüht mit allen Wassern gewaschenen Alten. Meine Antwort darauf ist erstens, eine Folge von Ostern ist, dass die Zusage der Vergebung, der Gnade, des Erbarmens durch die Auferstehung Jesu Christi in Kraft gesetzt wird. Vergebung ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern wird real. Sie geschieht. Ein neuer Anfang ist möglich. Wie bei den Jüngern, die nach ihrem Versagen am Karfreitag entlastet, freigesprochen werden, neu anfangen dürfen, jetzt aber in Gottes Dienst. Vergebung ist möglich, ein Neuanfang ist möglich. Der zweite Gedanke, in Gottes Dienst zu sein, in seinem Segen zu sein, befreit uns nicht von uns selbst. Von unseren Neigungen, Schwächen, Bürden, Lasten, den offenen Rechnungen, dem Unerledigten, den ungeklärten Dingen, auch nicht von unseren dunklen Seiten, von unseren Zweideutigkeiten, Geheimnissen und Ungereimtheiten. Mit unseren Erbstücken, mit dem, was wir in unserem seelischen Rucksack gepackt mit uns tragen, bleiben wir aber nicht allein. Es bedeutet ganz bestimmt auch Kampf, so wie dieser Kampf in dieser Nacht. Ein Kampf, der uns aufwühlt und kräftezehrend sein kann. Aber diesen Kampf brauchen wir nun nicht mehr, umzuleiten gegen unseren Nächsten oder in selbstzerstörerischer Weise gegen uns selbst zu richten, sondern wir dürfen diesen Kampf in unsere Gottesbeziehung einbeziehen, Teil unserer Gottesbeziehung sein lassen. Das entlastet ungemein. Wir dürfen es nicht getrennt halten von dem, was wir glauben, sondern hineinnehmen in das, was wir glauben. Uns mit diesem Unerledigten, mit diesen Bürden und Lasten hineingeben in die Arme Gottes. Ein dritter Gedanke bei Esau und Jakob: löst sich ja am Ende die Angst, die Jakob hat, regelrecht in Wohlgefallen auf. Von Oscar Wilde gibt es diesen berühmten Satz, und ich glaube, es ist ein Ostersatz: am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Das glauben Ostermenschen. Auf dem Weg dahin kann noch vieles schiefgehen. Aber am Ende wird sich auch unsere Angst und das, was uns belastet, in Wohlgefallen auflösen. Weil das Leben siegt. Endgültig. Und der vorletzte Gedanke: den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude, so heißt es im Psalm. In dieser Geschichte gibt es diese Stelle, wo Jakob die Morgenröte aufgeht, das Licht aufgeht. Ihr werdet sicher das Lied erkannt haben, das ich am Anfang gespielt habe. Rainer, ich habe gesagt, es ist die Jakobshymne. Es ist das Lied, was über Jakob gedichtet worden ist. 1800 und... muss ich mal nachgucken, ich habe es aufgeschrieben, 1800, glaube ich, in die 50, hat es eine Frau aufgeschrieben als Lied, 1841 sogar schon, Sarah Flower Adams: näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und da wird in diesem Lied auch die Nacht beschrieben, wo wir den Weg vor Augen nicht sehen können. So wie Irmelt und ich heute Morgen den Weg vor lauter Nebel fast nicht sehen konnten, als wir über Winterberg dann zur Autobahn rüberfuhren. Und dann heißt es in diesem Lied: ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonne, weil ich mich dir aufs Neu vor deinem Thron baue mein Bethel dir, jauchz mit Freuden hier, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und das ist der letzte Gedanke, ganz kurz: näher, mein Gott, zu dir. Unser ganzes Leben im Glauben, unsere Zweifel, wie unsere Überzeugungen, unsere Niederlagen, wie unsere Siege, sind eigentlich nur eins: ein sich Gott nähern. Dass er und wir uns nahe kommen. Ist mir auch ganz verhüllt dein Weg all hier, wird nur mein Wunsch erfüllt, näher zu dir. Schließt dann mein Pilgerlauf, schwinge ich mich freudig auf, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und jetzt spüren wir, wie sehr diese alte Geschichte mit dem Jakob doch eine Ostergeschichte ist. Und ich wünsche euch allen sehr, dass ihr das in dieser Woche und in eurem Leben erleben dürft, dass euer ganzes Leben ein Schritt auf Gott zu ist. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Amen.